Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Den literarischen Stimmen Afrikas eine Bühne bieten. Das ist der Anspruch des Projekts Stimmen Afrikas in Köln. Christa Morgenrath und ihr Team beweisen nun seit 10 Jahren im Kölner Allerweltshaus, dass sie ein Publikum für diese Literatur zu gewinnen wissen, die bei uns doch eher ein Nischendasein führt. Und zum Geburtstag schenken sie sich nun selbst etwas, ein Buch aus Afrika über Afrika. Imagine Africa 2060 heißt es, also ungefähr stellt euch Afrika im Jahr 2060 vor. 10 Texte von afrikanischen Autorinnen und Autoren sind darin abgedruckt, bis auf einen alle exklusiv für die Anthologie geschrieben. Ich habe Christa Morgenrath gefragt, einer der Impulse für die Gründung von Stimmen Afrikas war, dass viel zu wenige Menschen diese wunderbaren Bücher kannten, wie sie im Vorwort schreiben. Wieso fristet eigentlich afrikanische Literatur bei uns so ein Nischendasein? Hat das damit zu tun, dass Deutschland keine so bedeutende Kolonialmacht war?
Das hat sicherlich was damit zu tun, dass Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg bereits die Kolonien verloren hat. Tatsächlich ist es so, dass natürlich auch die Einwanderung und die Sprachen in den anderen europäischen ehemaligen Kolonialländern dafür sorgt, dass die Literaturen dort auch präsenter sind. Und wir müssen ja in Deutschland immer quasi zuerst aus dem Englischen, Französischen, Portugiesischen nochmal übersetzen.
Und dann schreiben Sie auch in diesem Vorwort, mit der mangelnden Präsenz der Literaturen Afrikas bei uns gehe so ein stereotypes Bild der afrikanischen Kultur einher. Wie sieht das denn aus?
Das Stereotyp, das wir hier landläufig in Deutschland antreffen, ist geprägt durch ein negatives Bild. Also wir haben ein Bild von einem Kontinent, der in Krieg und Krisen versinkt, der durch Krankheiten und Mangelwirtschaft geprägt ist und am allerletzten durch Kunst oder Künstler oder Literaten oder irgendetwas, was überhaupt mit Schrift zu tun hat. Das ist eben ein wesentliches Anliegen, was unser Projekt hat, das überhaupt ins Bewusstsein zu rücken und auch zu zeigen, da sind Menschen, die sehr gebildet sind, die eine sehr klare Vorstellung auch davon haben, wie es auf ihrem Kontinent oder in ihren Ländern aussehen sollte, die kritisch sind, natürlich auch den eigenen Regierungen gegenüber, die aber natürlich auch kritisch sind gegenüber den ehemaligen Kolonialmächten oder dem Norden insgesamt.
Jetzt habe ich persönlich den Eindruck, Frau Morgenrath, dass sich da in den vergangenen 10 Jahren, was die Literatur und ihre Präsenz hier bei uns in Deutschland betrifft, durchaus was getan hat. Also dass auch in größeren Verlagen Texte afrikanischer Autoren erscheinen. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, ich würde den teilen. Wir sind es gewohnt, da bescheiden zu sein. Aber es ist tatsächlich so, dass auch die unabhängigen Verlage, die man loben muss, weil sie schon seit langer, langer Zeit, also eher die Literaturen aus der südlichen Hemisphäre überhaupt zur Kenntnis nehmen und denen immerhin einen festen Platz in ihren Programmen reservieren, das ist sehr hoch zu loben, weil vielfach ist damit eben kein Geld zu machen. Und inzwischen tauchen eben einige der großen Namen auch in den großen Verlagen und gewinnbringend auf. Das ist eine auf jeden Fall positive Entwicklung, ja.
Sie wollen nun diese positive Entwicklung mit Ihrem Band, mit Ihrer Anthologie weiter befördern. 10 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus 10 Ländern haben Sie gewonnen, 5 Männer, 5 Frauen, also sehr paritätisch besetzt. Und die haben sich über Afrika 2060 Gedanken machen sollen. Warum dieses Jahr?
Wir haben uns erstmal durch das Geschenk, das wir von der NRW-Kunststiftung bekommen haben, dieses Buch machen zu können. Wir haben uns gefragt, was interessiert uns, wenn wir uns wünschen dürfen, was wir von den Schriftstellerinnen und Schriftstellern wissen wollen. Und das waren eben Zukunftsvisionen. Wie stellt ihr euch eure Länder oder den Kontinent vor? Und auf die Zahl 2060 sind wir gekommen, weil es ungefähr 100 Jahre nach den Unabhängigkeiten ist, dass man so einen relativ konkreten Zeitraum dann doch feststeckt, damit es nicht zu wahllos in die Zukunft geblickt ist.
Und wie wird dann in die Zukunft geblickt in Ihrem Band? Also ich hatte so zusammengefasst eher den Eindruck, mehr Dystopie als Utopie, oder?
Das müsste man jetzt durchzählen. Ich würde auch da sagen, das ist eine Ansichtssache. Also auch die Dystopien sind zum Teil ja sehr heftige Anklagen auch und sind aber eben natürlich auch Appelle an Veränderungen. Es sind sehr vielfältige Erzählweisen auch und Haltungen, die dahinter stehen bei den Männern, bei den Frauen. Es sind starke Frauen in diesen Geschichten anzutreffen, übrigens auch bei den männlichen Autoren. Und die haben eigentlich in allen Geschichten eine sehr mutige und zupackende Art. Also auch da, wo es vielleicht die Voraussetzungen oder die Bedingungen erstmal nicht positiv sind, man trotzdem einen Lichtblick sieht.
Vielleicht gehen wir mal auf konkrete Beispiele ein. Also interessant fand ich zum Beispiel den Text von Aya Sissoko aus Mali. Der ist gar nicht so sehr fantastisch oder in die Zukunft gewandt, sondern sie verlängert eigentlich nur die Realität so ein Stückchen, fand ich, indem sie sich vorstellt, dass Frankreich die schwarzen Einwanderer rausschmeißt. Die fangen dann in ihren Ländern wieder neu an und mit ihrer Bildung, ihren Energien bekommt der Kontinent dann wirklich einen neuen Anlauf. Das fand ich jetzt fast schon einen realpolitischen Vorschlag zur Rettung des afrikanischen Kontinents.
Ja, das kann man so sehen. Das ist natürlich auf dem Papier entwickelt, aber es ist ein sehr spannendes Gedankenspiel und darin verbirgt sich ja auch die Aufforderung, generell, die wir übrigens auch in anderen Texten finden, sich auf die eigenen kulturellen Wurzeln und Stärken auch zu besinnen und diese Orientierung immer dem Westen hinterherzuhecheln, aufzugeben und eher zu sagen, was haben wir an eigenen Ressourcen und zwar nicht nur im Boden, die dann vielfach von den internationalen Konzernen ausgebeutet und ausgeplündert wird, sondern was haben wir als eigene Energien, um unsere Länder und unsere Politiken auch in die Hände zu bekommen. Und das finde ich auf jeden Fall einen realistischen Appell, den wir durchaus auch in den anderen Geschichten finden.
Ein besonders düsteres Beispiel stammt von Sonwabiso Ngova aus Südafrika. Da sind die Menschen nur noch Organlager.
Das ist eine tatsächlich düstere Vision, die sicherlich auch daher rührt, dass Südafrika eines der Länder ist, wo Gewalt wirklich an der Tagesordnung ist in vielen, vielen Bereichen und die gesamtgesellschaftlichen Konflikte sich weiter zugespitzt haben. Und zwar natürlich zwischen Schwarz und Weiß, aber auch quer durch die Gesellschaften. Und ich finde das sehr eindrucksvoll, wie er das beschreibt, eben mit der Hauptfigur eines kleinen Mädchens, was sich durch diese brutale Gesellschaft kämpft und Hilfe sucht und am Ende alleine bleibt. Auch das ist einfach ein Aufschrei von einem jungen, vielversprechenden Autor, im Übrigen eben auch in einem Slang geschrieben und mit Isikosa versetzen. Also ein sehr moderner Text, den ich persönlich sehr, sehr gut finde.
Wenn man sich den Band insgesamt anguckt, stellt man sich natürlich die Frage, was ist jetzt an diesen Dystopien oder wenigen Utopien das typisch Afrikanische? Vieles davon hat sehr viel gemeinsam mit anderen Untergangsszenarien auch, die wir in diesen Tagen zu lesen bekommen. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, aber es gibt so ein Thema, das immer wieder anklingt. Das ist vielleicht so dieser Bezug zu den eigenen Traditionen, zur eigenen Kultur. Wäre das so ein Leitmotiv?
Das ist sicherlich ein Leitmotiv und es wird einfach daran gemahnt, dass man auf verschiedene Art und Weise sich darauf besinnen soll. Das hat auch eine Art von Selbstgewisserung und Selbstermächtigung natürlich, um zu sagen, so, wir haben eigentlich alles da und wir müssen endlich es selber auch anpacken. Also es ist sicherlich ein Thema, was sich zum Teil etwas melancholischer und zum Teil mit einer sehr positiven Energie aufgeladen durch diese Geschichten zieht. Das hat mich sehr gefreut und auch positiv überrascht, als ich diese Geschichten gelesen habe.
Da wir über die Inhalte jetzt vor allem gesprochen haben, sollten wir noch kurz über den literarischen Wert dieser Geschichten sprechen. Und da hat mich sehr überrascht, dass da wirklich ein sehr breites Spektrum literarisch anzutreffen ist. Vom Slang, den Sie vorhin schon ansprachen, bis wirklich zu so einem märchenhaften Erzählton. Also da lernt man wirklich die Breite der afrikanischen Literatur kennen, oder?
Ja, das ist das natürlich auch, was wir uns gewünscht haben. An der Stelle muss ich auch erwähnen, die Mitherausgeberin Eva Wernicke natürlich auch dabei war und sehr wichtig die Lektorin Eva-Maria Bruchhaus, die mitgeholfen hat. Diese Geschichten zeigen tatsächlich auch sehr unterschiedliche Ansätze im Erzählen. Da gibt es Parabeln, da gibt es visionäre, fantastische Zugriffe, zum Teil witzige, wenn auch satirische Ansätze. Also das hat sicherlich auch was damit zu tun. Die Menschen kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Es sind unterschiedliche Generationen. Wir haben Anfang 30-Jährige bis auch arrivierte Autorinnen und Autoren eingeladen. Und das zeigt das, was wir eigentlich auch immer wollen, die Vielfalt dieses Kontinents, obwohl wir ja nur 10 Länder von insgesamt 54 da punktuell vorstellen können mit den Autoren.
Christa Morgenrath über den Band Imagine Africa 2060 – Geschichten zur Zukunft eines Kontinents. Sie hat ihn zusammen mit Eva Wernicke herausgegeben. Er ist im Peter Hammer Verlag erschienen.